Hallo ihr Lieben da draußen. Wieder ein neuer Beröer Fresh-Beitrag. Und heute das Thema, wer kommt in den Himmel? Bei diesen Beröer Fresh-Beiträgen geht es ja nicht darum zu sagen, hey, ich bin der Schlauste, ich sag euch mal, was zu diesem Thema die einzig richtige Antwort ist. Sowas haben Menschen viele, viele Jahrhunderte gemacht und machen es noch. Und Christen machen es auf ihre Weise auch und schlagen sich gegenseitig mit ihren Bibelstellen den Kopf ein, weil jeder meint, im Besitz der einzig richtigen Wahrheit zu sein. Bei Beröer Fresh geht es ja eigentlich mehr darum, mal über den eigenen Tellerrand zu schauen, zu gucken, wie denken eigentlich andere zu dem Thema, auch andere Christen? Und bedeutet das, Leute anders dazu denken, dass sie gemein sind oder böse oder vom Teufel? Oder haben sie genauso positive Ansätze wie du selbst auch? Und denken halt nur anders, kommen aus einer anderen Richtung, haben andere Bibelstellen gelesen als du. Über den Tellerrand zu schauen, ist natürlich ein Angebot, was man auch ablehnen kann. Auch das ist ja Teil von der Freiheit und der Liebe, die uns bei Beröer Fresh so wichtig ist. Wir wollen es niemandem aufdrängen. Schauen wir mal. Was gibt's für Ansätze, für Denkansätze, wer kommt in den Himmel? Bei den Christen. Das wird kein vollständiges Bild, wir gucken uns nur ein paar Sachen an und wir gucken sie uns auch nicht wissenschaftlich an, sondern vom Standpunkt des Normalbürgers. Also da gibt es eine Gruppe, ein recht großer Teil der Christenheit, die nennen sich, wenn es um die Frage geht, wer kommt in den Himmel, Calvinisten. Der Grundgedanke von den Calvinisten ist, Gott hat schon vor aller Zeit festgelegt, wer in den Himmel kommt und wer in der Hölle schmoren muss. Ganz unabhängig davon, was irgendein Mensch tut oder nicht tut, hat Gott das souverän festgelegt. Dabei steht vor allem die Eigenschaft Gottes im Vordergrund, dass Gott eben souverän ist, die Macht hat und die Power zu sagen, wo es lang geht und sich von keinem Menschen und von niemand anderem in seinen Plänen herumfuschen lässt. Und im Grunde ist es bei der calvinistischen Denkrichtung relativ egal, ob du dich jetzt für oder gegen Gott entscheidest, ob du in die Kirche gegangen bist oder nicht und wie du dich verhalten hast. Gott hat schon bevor du geboren wurdest und irgendeine Entscheidung getroffen hast, entschieden, wirst du gerettet, kommst in den Himmel oder eben nicht, landest in der Hölle. Das ist die Denkrichtung des Calvinismus. Wie jede christliche Denkrichtung hat natürlich der Calvinismus auch Bibelstellen, auf die er sich gründet. Eine markante Bibelstelle beispielsweise steht in einem Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, vor ungefähr 2000 Jahren. Da schreibt er von zwei Kindern aus einer Beispielgeschichte, die man auch in der Bibel findet, und überträgt es dann auf die Frage, wer kommt in den Himmel. Das hört sich bei ihm so an. Die beiden Kinder waren noch nicht geboren und keines von beiden hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan. Da sagte Gott zu ihrer Mutter Rebekka, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Damit stellte er klar, dass es allein von seinem freien Entschluss abhängt, wenn er einen Menschen erwählt. Es kommt dabei nicht auf menschliche Leistung, sondern nur auf den göttlichen Ruf an. So wie auch in der Schrift steht, ich liebe Jakob, Esau aber hasse ich. Er sagt ja zu Mose, Gott, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Gott verfährt also ganz nach seinem freien Willen. Mit dem einen hat er Erbarmen, die anderen macht er starrsinnig, sodass sie ins Verderben laufen. Das ist eine der Bibelstellen, auf die sich die calvinistische Denkweise gründet. Natürlich ist sie nicht die einzige. Gott sei Dank vielleicht. Eine andere große Gruppe in der Christenheit glaubt, ob du in den Himmel kommst oder nicht, hängt letzten Endes von deiner Entscheidung ab. Gott bietet dir an, hey, du kannst in den Himmel kommen und du musst dieses Geschenk, was er dir anbietet, annehmen. Das ist die Denkweise, die sich Arminianismus nennt. Im Arminianismus musst du diese Entscheidung auf eine bestimmte Weise treffen und sie beinhaltet meist noch so eine bestimmte Deutung von Jesu Tod am Kreuz. Nämlich, dass du Sünder bist, deshalb nicht in Gottes Gegenwart kommen kannst und damit du ewig leben kannst und im Himmel sein kannst, muss dir deine Sünde vergeben werden und das funktioniert nur dadurch, dass du das Opfer, was Jesus Christus in dieser Deutung für dich gebracht hat am Kreuz, womit dir deine Sünden vergeben werden können, ausdrücklich annimmst und sagst, okay, Gott, ab heute, danke, dass du meine Sünden vergeben hast und ab heute lebe ich für dich. bist du mein Chef. In der Denkweise des Arminianismus kann man diesen Status als gerettet und für den Himmel vorgemerkt auch wieder verlieren, nämlich dann, wenn man seinen Glauben aufgibt an Gott, an das, was Jesus getan hat. Und natürlich gibt es auch Stellen in der Bibel, auf die man sich damit berufen kann. Eine zum Beispiel im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 16, wo steht, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Da hängt es also nur an der Frage des Glaubens. Und nicht daran jetzt zu glauben, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott, sondern Glauben auch im Sinne von Vertrauen. Ich vertraue mich diesem Gott an. Aber es gibt noch mehr Gruppen innerhalb der Christenheit, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wer kommt eigentlich in den Himmel? Und es gibt ja auch noch viel mehr Bibelstellen. Eine Bibelstelle beispielsweise, das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt im Matthäusevangelium, ab im Kapitel 25. Und er erzählt eine Geschichte vom Endgericht. Von der Veranstaltung, die in dieser Geschichte dargestellt wird, wo entschieden wird, kommst du in den Himmel oder nicht? Und bei dieser Geschichte geht es interessanterweise überhaupt nicht um die Frage, zu welcher Religion du gehörst, was du geglaubt hast, woran du geglaubt hast. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Für diese Geschichte, da spielt einzig und allein eine Rolle, ob du dich sozial verhalten hast. Da sagt der Richter Jesus in dem Fall zu den Leuten, wisst ihr was? Ihr wart in eurem Leben so liebevoll zu anderen. Ihr habt mich besucht, als ich im Knast war. Ihr habt mir geholfen, als ich krank war. Ihr habt mir Kleidung gegeben, als ich keine hatte. Und in der Geschichte antworten die Leute dann, davon haben wir gar nichts mitgekriegt. Wann haben wir dir das denn getan? Und Jesus antwortet dann und sagt, Leute, ich war in jedem einzelnen dieser bedürftigen Leute und alles, was ihr denen getan habt, habt ihr im Grunde mir getan. Und deshalb, euch will ich in meiner Nähe haben, im Himmel, für immer. Und zu denen, die das nicht gemacht haben, sagt er, woanders hin mit euch. In dieser Geschichte hängt es also überhaupt nicht von der Frage der Religion ab oder ob du irgendwo unterschrieben hast oder ob du sonntags in der Kirche warst. In dieser Geschichte geht es darum, warst du liebevoll und sozial zu deinen Mitmenschen? Warst du ein Gutmensch, könnte man auch sagen. Eine letzte Gruppe. Diese Gruppe gibt es auch schon seit Beginn der Christenheit. Diese Gruppe sagt, wir sehen, da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen in der Bibel, in der Heiligen Schrift der Christen. Welche davon stimmt denn nun? Einfach zu sagen, ich habe mehr Bibelstellen oder eine coolere Bibelstelle, bringt es in der Frage, stimmt die jetzt oder stimmt die nicht wirklich aus unserer Sicht? Und dann sagen die, lass uns doch mal einen anderen Ansatz probieren. Und sie fragen sich, wie ist Gott eigentlich? Wie habe ich persönlich Gott erlebt? Denn das ist ja Teil des christlichen Glaubens, dass man sagt, wir vollziehen nicht nur irgendwelche Riten, sondern wir haben tatsächlich eine Art persönlicher Beziehung zu diesem Wesen, das wir Gott nennen. Wie habe ich ihn persönlich erlebt? Aber auch, wie hat er sich selber gezeigt, als er Mensch wurde? Denn auch das ist ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens, dass sich Christen darauf festgelegt haben zu sagen, Jesus von Nazareth war nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Und war wesensgleich mit Gott. Der war nicht irgendwie anders als sein Vater im Himmel, sondern der hat genau gezeigt, wie Gott ist. Also diese vierte Gruppe, die geht ran und sagt, wie hat sich Gott denn da gezeigt? Und was kann ich daraus schlussfolgern für die Frage, wer wird am Ende im Himmel sein oder nicht? Und sie fragen sich, passt es zu diesem Wesen, was dieser Jesus von Nazareth gezeigt hat? Dass er Leute für ewig in der Hölle schmoren lässt und quält? Und dann zu ihnen sagt, wenn sie fragen, warum er das macht, naja, erinnerst du dich damals, da haben zwei Leute bei dir an der Tür geklingelt mit einer Bibel in der Hand und du hast nicht unterschrieben? Und dann sagen die Leute, aber da haben so viele Leute geklingelt und mit so vielen verschiedenen Büchern, wieso hätten wir denn jetzt gerade denen glauben sollen? Und dann sagt Gott vielleicht, naja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber hast halt Pech gehabt. Passt es zu dem Wesen von diesem Jesus von Nazareth? Passt es zu seinem Wesen, dass er die Leute, die aus irgendwelchen Gründen die richtige Entscheidung getroffen haben, vielleicht auch nur, weil sie in einer richtigen Familie aufgewachsen sind, passt es zu dem Wesen von Jesus aus Nazareth, zu denen zu sagen, hey komm, ihr seid für ewig jetzt mit mir im Paradies. Ihr müsst leider vergessen, dass eure Lieben irgendwo für ewig in der Hölle schmoren und damit euch das gelingt, muss ich euch eine kleine Gehirnwäsche verpassen. Passt das zu seinem Wesen? Und wenn ja, würde ich mit so einer Person die Ewigkeit verbringen wollen, selbst wenn es die einzige Person wäre, die die Macht dazu hat, mir das zu schenken? Und diese vierte Gruppe, die kommt zu dem Schluss und sagt, nein. Wir glauben nicht, dass das zu Gottes Wesen passt. Wir glauben nicht, dass Gott von seinem Wesen her, was völlige Liebe ist aus Sicht der vierten Gruppe, dass Gott von seinem Wesen her irgendjemanden jemals verloren gibt und nicht nochmal hinterherläuft und ihn notfalls auf seine Schultern nimmt und zurückträgt, wie das verlorene Schaf. Diese Gruppe sagt, nein, wir glauben nicht, dass Gott von seinem Wesen her irgendjemanden dazu bestimmt, in ewiger Verdammnis sein zu müssen, sondern wir glauben, dass Gott von seinem Wesen und von seinen Fähigkeiten her dafür sorgt, dass am Ende jeder tatsächlich die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringen kann. Eigentlich könnte man sagen, das reicht schon, wozu jetzt auch noch Bibelstellen auftun, aber natürlich gibt es auch für diese Ansicht Bibelstellen. Wir haben ja schon mal gesagt, alles, was im christlichen Glauben irgendwie gedacht wird, muss, wenn es wirklich als christlich gelten soll, irgendwie auch in der Bibel, mit der Bibel begründbar sein. Nehmen wir eine andere Stelle, auch aus einem Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, im 5. Kapitel, ab Vers 18. Da legt Paulus einen Teil seiner Theologie dar und sagt, wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam. Gleich geht's weiter. Er sagt hier, weil Adam damals im Paradies Mist gebaut hat, sind jetzt alle Menschen vor in die problematische Situation gestellt, Sünder zu sein. Und er sagt, da steht alle Menschen. Und jeder, der dieses Wort alle da liest, vor allem Dingen fundamentalistische christliche Gruppen würden sagen, natürlich, alle bedeutet alle. Nicht nur ein kleiner Teil, sondern wirklich jeder. So, der Satz geht aber weiter. Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Dann argumentiert die Gruppe 4 und sagt, also wenn da steht, durch den Mist, den Adam gebaut hat, sind jetzt alle Menschen in dieser unglücklichen Situation und alle bedeutet tatsächlich alle, dann bedeutet alle auch im zweiten Satzteil alle und dann bedeutet das, dass alle durch das, was Jesus damals getan hat, gerecht gesprochen sind. Das ist eine von verschiedenen Bibelstellen, die diese Gruppe dann anführt. Eine andere wäre beispielsweise eine, die sich in einem Timotheusbrief genannten Schriftstück innerhalb der Bibel findet. Da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und diese vierte Gruppe argumentiert anhand verschiedener Bibelstellen, dass Gott durchaus in der Lage ist, das, was er will, auch umzusetzen. Aber das Entscheidendste für diese Gruppe ist eigentlich nicht, habe ich jetzt ein paar Sätze aus der Bibel, die meine Ansicht schützen, sondern passt das zu dem Wesen, was Gott in Jesus gezeigt hat und was er vielleicht auch mir persönlich gezeigt hat. Natürlich argumentieren auch die anderen Gruppen mit dem Wesen Gottes. Für die Calvinisten zum Beispiel ist die entscheidende Eigenschaft in der Persönlichkeit Gottes seine Souveränität. Er ist der Herrscher, der alle Power hat und alle Macht und er allein entscheidet, wo es lang geht und nicht irgendwelche Menschen. Arminianer innerhalb der Christenheit sagen, das entscheidende Merkmal von Gottes Persönlichkeit ist seine Gnade. Das ist ein freiwilliges Angebot, was man auch ablehnen kann und er wird es akzeptieren. Die vierte Gruppe, die man auch Universalisten nennt, die sagen, das entscheidende Merkmal in Gottes Persönlichkeit ist die Liebe. Die steht über allem. In seinem Denken, in seinem Fühlen, in seinem Handeln. Die steht höher als seine Souveränität, höher als die Frage Gnade oder gerecht. Die steht einfach oben drüber. Und die sagen, diese Liebe, die sorgt dafür, dass die Menschen, denen er das Angebot macht, das auch annehmen können. Die sorgt sogar dafür, dass diese Menschen das annehmen wollen. Und selbst wenn sie es nicht können, vielleicht weil sie es von Christen gehört haben, die ihnen so fürchterlich unglaubwürdig schienen oder so, selbst dann würde diese Liebe diesen Menschen nachgehen. Weil diese vierte Gruppe davon ausgeht, dass das Wesen Gottes so ist, dass wer ihn einmal kennengelernt hat, sich unsterblich in ihn verliebt und gar nicht anders kann, als ihn zu lieben. Wie man sieht, ist die Frage, was es eigentlich war und was es nicht war, nicht so leicht zu entscheiden. Das merken wir ja bei allen anderen Themen, auch bei den nicht-religiösen Themen, ganz leicht, ne? Egal was du für eine Position vertrittst, du kannst dir im Internet 1000 Beweise runterladen, dass deine Meinung stimmt. Letztens war ich auf einer Seite, da hätte ich mir ein PDF-Dokument runterladen können mit 200 Beweisen, dass die Erde doch flach ist und keine Kugel. Kann man machen. Ich meine, wer war schon da oben und kann es sagen? Von uns, Normalbürgern. Das gleiche Dilemma bietet sich eigentlich bei allen Fragen an, wo man entscheiden möchte, ist das jetzt wahr oder ist das falsch? Da ist es hilfreich, irgendein anderes Kriterium zu haben als die Frage, in welchem Buch kann ich was nachlesen? Insbesondere, wenn da noch in einem Buch verschiedene Dinge drinstehen. Bei Glaubensfragen ist aus meiner Sicht das beste Kriterium, nach dem man entscheiden kann, was stimmt und was stimmt nicht, die Frage nach dem Wesen Gottes. Und da hat die Christenheit eine interessante Besonderheit. Jede Religion macht sich ja im Grunde darüber Gedanken, wer ist dieses mächtige Wesen, an das wir da glauben, aus unerfindlichen Gründen? Wer ist das? Wie ist das? Wie heißt der? Obwohl das ja eigentlich eher nebensächlich ist. Und Christen glauben nun, dass dieses mächtige Wesen, bei allen merkwürdigen Theorien, die darüber im Umlauf sind, einmal tatsächlich Mensch geworden ist und gezeigt hat, wie er tatsächlich ist. Lustigerweise hat das die Gläubigen seiner Zeit am meisten überrascht. Viel mehr als die, die jetzt eher nicht so religiös drauf waren, die haben ihn von Anfang an gemocht. Aber die Gläubigen hat das echt überrascht, weil irgendwie so viel von den Theorien, die sie aus ihren heiligen Schriften aufgebaut haben, damit so gar nicht zusammenpasste, wie der da am Ende wirklich war. Mit unseren Trainingseinheiten tauchen wir so ein bisschen ein in die Person Jesus von Nazareth. Da versuchen wir so ein bisschen auch auf einer Gefühlsebene dahinter zu kommen, wie ist dieses mächtige Wesen also, was da Mensch wurde, ganz klein wurde und so viel Gutes getan hat und so liebevoll zu den Menschen war, statt sie von oben herab zu beherrschen, wie die meisten Menschen das erwartet haben. Also da will ich euch auf jeden Fall einladen, guckt da mal mit rein und natürlich machen wir auch in Berührer Fresh demnächst mal uns ein paar Gedanken darüber, wie ist Gott, was denken Menschen dazu. Bis zum nächsten Mal.